Hi und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Dustin und Andy und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist, Drummer und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Und egal, ob du gerade erst loslegst oder schon lange Musik machst, wir teilen jede Woche Tipps, Erfahrungen und Stories aus unserem Musikerleben. Und heute klärt Dustin dich ein für alle Mal auf bei allen musikalischen Glaubenskämpfen, die es gibt. Das heißt, Dustin beantwortet ein für alle Mal die Frage, Vintage oder neu? Covermusik oder kreative eigene Sachen? Ja. Heel up, heel down. Welche Sticks müssen es sein? Bleibt der Schlägel am Fell oder nicht? Heute die nackte Wahrheit zu all diesen Themen. Guten Morgen, Dustin.
Moin. Oh Gott, was ist denn da los? Hast du heute Morgen einen Clown gefrühstückt oder bist du in die Kaffeekanne
gefallen? Das ist noch die zu tiefe Sauerstoffsättigung. Ich habe dir ja gerade gesagt, nachdem ich hier seit 2 Wochen irgendwie völlig geplättet mit den Viren gekämpft habe und mein Körper die ganze Zeit schreit, Winterschlaf, Winterschlaf, habe ich gerade gedacht, ich muss ihm mal zeigen, ab heute geht's wieder in die andere Richtung und habe mich hier mal ein paar Kilometer halb joggend durchs Viertel geschleppt und wahrscheinlich ist da noch ein kleines Sauerstoffdefizit übergeblieben.
Ja. Ein Defizit? Achso, ich dachte mir, ja, okay, ja gut. Wir nehmen das mal so hin. Aber ist doch schön, wenn es für dich auch wieder bergauf geht.
Oh. Oh. Ich hoffe, ja.
Naja, soweit ist das nächste Krankenhaus hoffentlich nicht entfernt.
Da sind wir hier umzingelt,
ja. Okay, ja, dann ist ja gut, also für den Fall der Fälle. Ja, wir gehen direkt ins Thema. Ne? Ich glaube, vorab ist gerade gar nicht, also ich habe zumindest vorab nichts zu melden, außer dass ich hinter den Kulissen gerade ja alles gleichzeitig erneuere. Genau, aber das kann man ja dann bei Zeit noch mal ein bisschen konkretisieren, wenn es fertig ist. Ja, wir wollen heute so ein bisschen, ich habe das reißerischerweise religiöse Grabenkämpfe genannt. Und das ist eine Formulierung, die wähle ich immer in so ganz speziellen Momenten im Schlagzeugunterricht. Und eine davon sind so, oder einer dieser Momente ist, wann immer wir über Spieltechnik sprechen, also Fußtechnik, aber auch Handtechnik, sowas. Und ja, da gibt es so die ein oder andere Stolperfalle und ich dachte mir, das können wir im Rahmen einer Folge mal beleuchten. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Durchaus auch vielleicht mit einem Augenzwinkern und einer kleinen Prise Humor.
Genau. Die müssen wir auf jeden Fall da reinnehmen, weil wenn man sich, ich sag mal, größere Foren anguckt, also das ist schon Krieg dann zu manchen dieser Themen. Ne? Und man fragt sich, wo es herkommt. So eigentlich würde ich ja sagen, sind Musiker dann ja oft auch offene Menschen, so weißt du, machen und machen lassen und so. Aber manche dieser Themen rühren dann auch wirklich an so Sachen wie Identität oder Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe. Oder nach dem Motto, ich habe jetzt Jahre in dieses Thema auf genau diese Art und Weise investiert, das kann der einzig wahre Weg nur sein, weil sonst hätte ich das ja alles umsonst gemacht. So, ne? Und da mit rein spielt dann eben auch immer eine große Unsicherheit bei vielen dieser Themen. Und ich würde sagen, wir fangen da mal bei den Themen an, die technischer Natur sind oder spieltechnischer Natur. Und der Dustin hat gerade mal seinen Kopfhörer getauscht und ist jetzt hoffentlich wieder bei uns.
Ja, ich bin wieder.
Sehr gut. Okay, also, wenn wir mal mit den Themen beginnen, die so ein bisschen mit Spieltechnik zu tun haben. Wo tauchen so Sachen bei dir im Unterricht auf, die potenzielle Glaubenskriege auslösen können?
Ich sag mal, der krasseste Punkt mit Abstand ist das Thema Bassdrum-Schlägel am Fell lassen oder nicht. Also ich würde sagen, das ist wirklich der Punkt. Ich sag jetzt mal, die jüngeren Zuhörer, du wirst das wahrscheinlich auch verstehen, ne? Das wäre so ein bisschen wie wenn du ins Netz gehst bei Reddit oder irgendwelchen Vergleichsseiten sagst, ich brauche einen neuen Computer, kaufe ich einen Mac oder einen PC oder kaufe ich mir eine Xbox oder eine Playstation. Ah. Also Stichwort Krieg. Ja? Da entzündet sich, also das ist so eine meistens wahrscheinlich so eine Symbiose aus, man hat mal was gehört, man kann das selber nicht so gut machen und dann, und das ist ja so die Gefahr, und das war im Grunde genommen auch der Gedanke jetzt hinter dieser Folge, dass man ständig in so einem Gedanken- und Entscheidungspingpong sich befindet und anstatt eine Entscheidung zu treffen, also zu sagen, hey, ich arbeite jetzt an meiner Spieltechnik, dass der Schlägel immer wegkommt oder dass der Schlägel immer am Fell bleibt, ja, stattdessen geht man dann auf Recherchearbeit und stellt fest, es gibt jede Menge Drummer, die arbeiten daran, dass der Schlägel eher wegkommt vom Fell. Dann gehst du nochmal auf, weiß ich nicht, drummerforum.de oder irgendeinem anderen Fachforum, gibst das nochmal ein, Bassdrum-Technik, Schlägel, findest dich wieder in Diskussionen, die 50, 100, 250 Seiten lang sind. Und bist aber hinterher trotzdem nicht schlauer. Und ich räume das dann immer ab und empfehle meinen Schülern und Schülerinnen immer, wenn das Thema dann auf die Agenda kommt, so, ich sag dir jetzt drei Drummer, die überwiegend so spielen, dass der Schlägel am Fell ist. Und du kämst wahrscheinlich nicht auf die Idee zu sagen, dass sie technisch nicht gut wären. Einer dieser Drummer zum Beispiel wäre Jost Nickel. Jost Nickel spielt sehr häufig mit Schlägel am Fell. Ein anderer, nicht, ich sag mal, ganz so schlechter Drummer, namentlich Steve Gadd, spielt im Grunde genommen eigentlich fast immer mit Schlägel am Fell. Käme irgendjemand auf die Idee zu sagen, Steve Gadd ist kein guter Drummer, weil? Oder käme irgendjemand auf die Idee zu sagen, Steve Gadd hat keinen guten Sound? Das ist doch kompletter Bullshit. So, ja. Zwei andere Drummer, die einen tollen Sound haben, toll spielen, wo der Schlägel meistens immer wegkommt. Klaus Hessler fällt mir da als allererstes ein. Vinnie Colaiuta fällt mir ein, wobei bei Vinnie habe ich schon sehr unterschiedliche Sachen gesehen, so. Ja, aber ich zähle da immer so zwei, drei Leute auf und so und dann sage ich immer, jetzt triff halt eine Entscheidung und bleib mal mindestens für 3 Monate dabei, so. Und dann ist das Thema zumindest aus meiner Perspektive abgeräumt und wenn ich dann nach 2 Wochen feststelle, dass da wieder rumprobiert wird, sage ich, stopp, du hast da eine Entscheidung getroffen, bleib doch mal dabei. Dir wird nichts entgehen. So, das ist also mein Standpunkt. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich hab da bei der Spieltechnik gibt's da natürlich auch eine Menge Sachen und was ich gut fand, dass du gesagt hast, wir müssen da mit so einem Augenzwinkern drauf gucken. Du, es gibt ja immer dieses Meme, wo Bart Simpson an der Tafel steht und irgendeinen Spruch 100-mal schreiben muss. Du kennst das, ne? Und da gibt's im Bassbereich zum Beispiel dieses Ding, das dann da steht, also dass er die ganze Tafel vollschreiben musste mit Jaco hatte auch nur 4 Seiten. So ne? Und das ist so. Ich finde diese Sachen ganz, ganz schwierig, immer dann, wenn die dogmatisch werden, weil in all diesen Diskussionen haben meistens beide Seiten irgendwie einen Punkt, den Klar. du nachvollziehen kannst, wenn du in einer gewissen Situation bist, sag ich mal. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt gerade mal dieses 4-Seiter, 5-Seiter oder sogar Mehrseiter-Ding nehmen, natürlich ist ganz viel grandiose Musik der Geschichte auf 4 Seitern gespielt worden und niemand würde behaupten, du kannst nicht ein super Bassist sein auf 4 Seiten. Auf der anderen Seite weiß man nicht, wenn irgendwelche Leute damals in den 60ern, 70ern schon 5-Seiter vernünftige, brauchbare mit einer fetten, tiefen H-Seite zur Verfügung gehabt hätten, ob die nicht anders gespielt hätten. Oder es ist nicht von der Hand zu weisen, dass spätestens seitdem Musik programmiert wurde, sich unsere Hörgewohnheit nach unten gesetzt hat, weil keiner mehr gesagt hat, ja gut, da ist jetzt die E-Seite zu Ende, da gibt's keine Töne mehr drunter, sondern du hast halt auf dem Computer die Tasten gedrückt und dann waren die Töne da. Ne? Also ich würde das immer also beide Seiten haben ihre Berechtigung am Ende des Tages und man muss einfach für sich eine Entscheidung treffen, wie du gerade schon sagtest, ne? Will ich ein sehr universeller Musiker zum Beispiel in einer Coverband sein, dann brauche ich mit Sicherheit hier und da vielleicht mal einen tiefen Ton auf einer H-Seite. Kann ich den auch oktavieren und einfach auf dem 4-Seiter spielen? Ja, im Zweifelsfall auch so. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass in einem der beiden Fälle die Welt am Ende untergeht. Ne? Um jetzt aber auf die Spieltechnik zurückzukommen, sind Sachen, die mir begegnen, zum Beispiel der Kontrabassfingersatz, wo du mit 4 Fingern nur über 3 Bünde arbeitest, wie man das klassischerweise auf einem Kontrabass tun würde. Und ich weiß, dass zum Beispiel in Essen auf einer der größten Musikschulen, die es hier gibt, da war oder ist sogar noch ein Kollege, der wahrscheinlich irgendwann selber mal Kontrabass studiert hat und so, und der relativ dogmatisch im Unterricht nur den Kontrabass-Fingersatz unterrichtet hat, was auch dazu geführt hat, dass ich mal quasi Schüler, sagen wir mal, übernehmen durfte, weil die dieses Dogmatische mal hinterfragt haben. Ne? Und oft ist das auch im Unterricht am Anfang so eine Frage, ja, was ist denn jetzt hier vier Finger über vier Bünde, Gitarrenfingersatz, also ein Finger pro Bund oder eben dieses andere. Und ich sag dann immer, zeig mir die Stelle oder den Song oder ne, die Bassline, dann kann ich dir das sagen, weil ich benutze beides, kommt immer Klar. auf die Stelle an. Wenn ich in den ersten drei Bünden unterwegs bin mit einer Basslinie und ich spiele was wie, weiß ich, Cantaloupe Island und ich bin sowieso nur in so einer Box in drei Bünden unterwegs, dann halte ich die Hand relativ eng und benutze quasi den Kontrabass-Fingersatz. Ja. Jede unserer Kirchentonleitern funktioniert aber über vier Bünde. Und das heißt, da macht es total Sinn, einen Finger pro Bund zu benutzen. Ne? Das heißt, ich sehe beide Seiten, die dogmatisch sagen, du darfst nur Kontrabass-Fingersatz machen oder du darfst nur Gitarren-Fingersatz machen, sind für mich beide Schwachsinn, weil ich beides, also für mich mit meiner Handgröße hat beides irgendwo Vorteile. Ne? Ich habe aber auch Schüler, die haben riesen Hände, die wüssten, also die brauchen auch in den tiefen Bünden keinen Kontrabass-Fingersatz, weil die eh so große Finger haben und die wüssten gar nicht, wie sie vier Finger in drei Bünde kriegen sollen, so ungefähr. Das heißt, es kommt auch immer auf das Individuum an, natürlich auch bei all diesen Themen am Ende.
Voll. Da hast du einen Punkt. Etwas, ne, also wenn wir noch uns kurz im Bereich der Spieltechnik aufhalten, gibt's diese Dogmen gibt's natürlich am Schlagzeug ganz genauso. Der Klassiker ist, die Stockspitzen müssen in der Grundposition immer einen 90-Grad-Winkel zueinander haben. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. So, ja. Ich habe mir überlegt, ob ich mal so spaßeshalber irgendwie sowas bauen lasse, also so ein 90-Grad-Geodreieck für die Snare, aber mit so, dass die Arme so drumrum müssen. Also, ich bin 1,78 Meter und wenn ich meine Elle und Speiche, also hier meinen Unterarm, ne, wenn ich den so drehe, dass die Drumsticks dann da einen 90-Grad-Winkel auf der Snare so haben, ja, dann ist das unangenehm für mich. So, ja. Und ich kenne viele andere Drummer, für die ist das auch sehr unangenehm. Und also ich versteh's wirklich überhaupt nicht. Ich habe Schüler, die sind sehr groß, also zwei ganze Köpfe größer als ich, über 2 Meter. Wenn die sich eine Snare oder ein Practice-Pad setzen und die Stockspitzen so, ne, also die Drumsticks so in Ruheposition, in Standardposition halten, dann haben die mal sowas wie 90 Grad. Manche haben sogar mehr als 90 Grad. Ich glaube aber, oder andersrum, meine Philosophie in Sachen Haltung und Ergonomie ist erstmal, ich stelle mich mal locker hin, ich lasse mal meine Arme ein bisschen vor und zurück baumeln, also dass ich entspannt bin, dann hebe ich meine Unterarme mal parallel zum Boden und dann packe ich da mal Drumsticks rein und so wie die Drumsticks dann da so sich positionieren und wie sich das einpendelt, das ist meine Startposition und ich würde sagen, da sind meine Gelenke dann erstmal in der Neutralstellung. Das heißt, ich habe in alle Richtungen, wie ich meine Gelenke bewegen kann, erstmal maximalen Spielraum, maximalen Radius und ob das dann ein 90-Grad-Winkel, ein 91,7 oder ein 73,5-Grad-Winkel ist, ja, oder in China kippt unser Kreis um. So, das würde ich auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr stark hinterfragen. Das ist das eine. Und das andere, eine Diskussion, die auch immer ständig aufkommt, nehme ich jetzt American Grip, nehme ich German Grip oder nehme ich French Grip? Und da zitiere ich gerne einen Schlagzeuger, der das mit der Spieltechnik auch ganz okay hingekriegt hat im Laufe seiner Karriere. Also Jojo Meyer auf die Frage, was denn sein Lieblingsgrip ist, sagt er ja alle halt. Also wechsle ich natürlich, je nachdem, was ich gerade brauche. Und genau, bei mir ist es zum Beispiel so, dass, jetzt mal einmal kurz Drum Nerdy, wenn ich Sachen spiele, die stärker aus den Fingern kommen, dann wechsle ich tendenziell eher in den French Grip. Das heißt, es ist eher mein Daumen oben, Elle und Speiche drehen sich dann so ein bisschen ein, ja, dass ich das da gut machen kann. Genau. Und ich habe aber genauso Schüler, die super krass auch aus den Fingern spielen können und trotzdem eher in einem American Grip sind. So, das heißt also, das ist nicht entweder oder, sondern es ist immer die Frage, was fühlt sich für dich natürlich an? Und ja, ich sage jetzt mal so in den Details, wie ist das bei dir mit dem Handgelenk, mit dem Ellenspeicher, mit dem Ellbogengelenk? Also wo pendeln sich deine Gelenke erstmal in Neutralstellung ein? Und davon würde ich das abhängig machen. Und immer unter der Maxime, richte du dich nicht an deinem Instrument aus, sondern richte dein Instrument an deinem Körper aus. Das wäre so meiner Meinung nach die richtige Reihenfolge, ne, in Sachen Spieltechnik. Und da passieren oft Sachen, ja, du hast gerade gesagt, ne, also die sehr dogmenhaft sind. Das würde ich immer hinterfragen. Und da zitiere ich auch jemanden, der in Sachen Spieltechnik sicherlich kein unbeschriebenes Blatt ist, mit Klaus Hessler. Der hat mal gesagt, irgendwie auf einer Masterclass, also wenn dir eine Lehrperson gegenüber sitzt und sagt, also du musst die Stöcke so halten, dann steh auf und renn. Und renn so schnell, wie du kannst. So, und das finde ich eigentlich ist ein ganz, also in diesem Bild würde ich gerne auch bleiben. So, ja. Also es gibt sehr unterschiedliche Arten und Körper sind sehr unterschiedlich, ne? Auch Sitzposition, ne? Also Klassiker, ein Name, der hier auch öfter fällt. Chad Smith, knapp um die 2 Meter groß, sitzt so gefühlt auf, weiß ich nicht, Hockerhöhe 20 Zentimeter, hat also irgendwie Sonnenwinkel in der Kniekehle, spielt trotzdem mit einem Fuß superschnelle Doubles und hat immer noch keinen Bandscheibenvorfall gehabt. Man fragt sich, warum? So, aber es scheint ja offensichtlich zu funktionieren. Würde ich das jetzt zur Nachahmung empfehlen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, Recht hat, wer spielt und schmerzfrei ist. So, für sich selbst, am eigenen Körper.
Ja, und ja, also ich finde auch immer schwierig, wenn es dogmatisch wird. Und weißt ja. du, selbst wenn du, ich habe das in irgendeiner Practice-Session diese Woche gesagt, da hatten wir einen Song und da habe ich gesagt, so, ich würde in dem Fall das und das machen, weil, und das ist sehr ungeeignet, weil, und dann habe ich aber auch direkt gesagt, aber wenn ihr jetzt losrennt und YouTube anschmeißt, werdet ihr mir innerhalb von 10 Minuten einen Song um die Ohren hauen, wo genau einer das macht, was ich gerade sagte, was maximal ungeeignet ist, und trotzdem ist es cool. Ne? Ja. Das heißt, erstens gibt es ja immer Ausnahmen, bestätigen die Regel. Ja, und auch bei diesen ganzen Glaubenskämpfen, ehrlich gesagt, geht's ja meistens am Ende gar nicht darum, jetzt die objektive Wahrheit auszufechten. Die wird man meistens nicht finden, weil wir haben gerade schon rausgearbeitet, es geht immer so ein bisschen, es kommt auf den Kontext an oder auch auf deine individuelle, auf deine individuellen Bedürfnisse, ne? Also diese, und trotzdem sind ja diese Glaubenskämpfe halt so ein eigener Subkultursport im Musikbereich. Das ist ja total krass irgendwie. Und die haben dann aber meistens mehr mit Identität vielleicht zu tun, dass du sagst, ich habe das mein ganzes Leben so gemacht und jetzt nur ja, dieses andere da, das kann doch jetzt nicht das Richtige sein, weil dann wäre ich ja quasi im falschen Team oder so, ne? Ja. Und oder man fühlt halt so eine gewisse Unsicherheit, dass man das andere vielleicht nicht kann, ne? Aber am Ende ist es immer eher Geschmack und Erfahrung. Also zum Beispiel Fingerstyle versus Pleck ist auch so eine Geschichte natürlich, ne? Du hast, aber man muss ja sehen, dass bis vor noch gar nicht so langer Zeit, wenn du ernsthaft Bass studieren wolltest, musstest du eigentlich Kontrabass studieren. Okay, jetzt sind wir schon mal 2-3 Jahrzehnte weiter, ne? Aber trotzdem ist immer noch so, natürlich alte Schule hat sich da lange gehalten. Und dann war so alles, was dann natürlich, ich sag mal, das war sehr jazzlastig etc. und alles, was so Popkultur war. Und da sind jetzt irgendwelche Gitarristen, die auf einmal meinen, sie könnten Bass spielen mit einem Plektrum oder so, ne? Oder Punkmusik oder sowas. Ne? Ich erzähle da ja immer gerne die Geschichte, als ich hier in Essen an der Volkwang Aufnahmeprüfung gemacht habe. Und da saßen halt ein paar Kollegen und haben sich total echauffiert, dass sie gehört hätten, in Holland dürfte man Popmusik vorspielen in der Aufnahmeprüfung.
Blasphemie.
Genau, ne? Und also ich habe das Bild immer noch vor Augen irgendwie, ne? Und ich saß da und hatte ja auch schon in Holland Aufnahmeprüfung gemacht und fand es total gut und war jetzt auch Popmusik nicht abgeneigt, sondern wusste halt, dass ich jazzmäßig natürlich da noch nicht so weit bin wie die, die mir dagegen übersetzen. Mhm. Ich hätte jetzt trotzdem nicht gesagt, dass ich Jazz scheiße finde, nur weil ich dann noch nicht so gut bin oder so, ne? Also es ist immer so ein bisschen schwierig. Naja, auf der anderen Seite ist natürlich, dass dann auch manche, die vielleicht ja Plektrum spielen und noch nie Fingerstyle gespielt haben und das auch nicht können, anstatt zu sagen, ja, könnte ich mal ein bisschen üben, dann einfach ist natürlich viel einfacher zu sagen, das ist aber scheiße mit Fingern. Ach, mit Fingern finde ich total, Pleck ist das einzig Wahre. So, ne? Ja. Das, da macht man sich natürlich extrem einfach.
Klar.
Und ich kann nur sagen, also ich sage im Unterricht immer, oft kommt das auch am Anfang, du, was soll ich machen? Mit Fingern spielen oder mit Plektrum spielen? So, und da kann ich immer nur sagen, pass auf, ich bin im Herzen, weil ich einfach so angefangen habe und überhaupt mir das irgendwie näher ist, bin ich Fingerstyle-Spieler. Mhm. Quasi aber je älter ich jetzt werde, desto mehr entdecke ich halt die Möglichkeiten, die man hat, wenn man auch vernünftig ein Plektrum zumindest bedienen kann. Das ist halt das kleinste, krasseste Effektgerät, was du mal eben so dabei haben kannst. Ne? Und jetzt haben wir ja so ein paar Pläne für die Ferien uns jetzt auch vorgenommen für einen Podcast hier, ne? Wo wir mal ein bisschen was spielen wollen. Da sind auch Plektrum-Sachen dabei und ich bin auf jeden Fall fleißig am Üben, ne? Und finde halt dieses Entweder-Oder gar nicht sinnvoll, sondern beides ist halt geil, aber auch hey, als Anfänger rate ich dann meistens dazu, auch erstmal sich zu entscheiden. Und dann kommt das andere irgendwann als Erweiterung dazu, als Effekt quasi, ne?
Ja, genau. Und das ist ja am Ende des Tages die Frage, wenn wir jetzt vielleicht mal auf die Spieltechnik oder auf die Spieltechnik gleich mal einen Deckel draufsetzen wollen, da noch einen Punkt. Eine andere, ich sag jetzt mal, Glaubenskriegsfrage, wenn man das denn so nennen will, würde ich in dem Fall gar nicht so, weil beides eine sehr starke Relevanz hat. Anders als Schlägel dran, Schlägel weg, wäre noch die Frage in Sachen Bassdrum-Technik Heel Down oder Heel Up. Und da ist die ehrliche Antwort, je weiter du kommst, umso häufiger wirst du exakt beides brauchen. Und am Ende des Tages, Achtung, ich produziere jetzt jede Menge Instagram Reel Footage, jetzt kommt's, Handwerker-Tipps mit Dustin, Episode 1. Also wenn ich so eine Handwerkeraufgabe habe, ja, entscheidet ja die Aufgabe, welches Werkzeug ich dafür am besten nutze. Will sagen, wenn ich einen Nagel in die Wand haue, dann nehme ich bevorzugt einen Hammer oder einen Shure SM57. Wenn ich eine Schraube in die Wand kriegen möchte, nehme ich im Idealfall einen Schraubendreher, einen Akkuschrauber oder einen SM57, wenn es nicht anders geht. Aber will sagen, abhängig, wenn wir das jetzt wieder auf Spieltechnik beziehen, abhängig von der Aufgabe oder andersrum, die 2, 3 Hauptparameter, die entscheiden, welche Spieltechnik denn jetzt die geeigneteste ist, wäre natürlich erstmal Lautstärke, ja, Tempo. Also Tempo und Lautstärke sind mit Abstand die Hauptparameter, die entscheiden. Brauche ich jetzt, wenn wir mit Bassdrum sprechen, brauche ich eher eine leise Bassdrum, bin ich direkt eher im Heel-Down-Game, ja, oder brauche ich eine schön pop-rockige Bassdrum, die schön klatscht, dann bin ich eher im Heel-Up-Game. So, ja, das ist aber einfach eine unterschiedliche Anwendung. Und je weiter du kommst, desto offener wirst du natürlich auch stilistisch und desto, ich sag mal, fließender werden ja auch häufig die Grenzen, wo man sich stilistisch so aufhält. Und dann ist es natürlich klar, dass du auch was für einen leisen Einsatzzweck brauchst. Und dann ist es auch so, wenn du das wäre dann so der dritte Parameter, die Länge der Phrase. Ja, das ist bei Bassdrum nochmal ein bisschen spezieller. Wenn ich jetzt also schnelle Doppel- oder Mehrfachschläge mit einem Fuß spielen möchte, dann brauche ich hinterher sowieso beide Muskelgruppen. Das heißt, also ich kombiniere dann eine Heel-Up mit einer Heel-Down-Bewegung, damit ich mehr als einen Schlag schnell hintereinander gespielt bekomme. Und deswegen ist da am Anfang immer auch das, was du gerade gesagt hast, entscheide ich jetzt erstmal für eins und je weiter du kommst, umso mehr wirst du feststellen, du brauchst auch das zweite. Und gut, jetzt bei Finger versus Black würde ich sagen, ist es vor allem erstmal Sound, weil der Sound extrem anders ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass du manche Geschwindigkeitssachen wahrscheinlich besser noch mit oder schneller, leichter mit einem Plektron erreichst durch Up- und Downstrokes wie mit Wechselschlag. Jetzt sagst du, ist komplett Bullshit, ist genau andersrum, weiß ich nicht.
Also ich sag da, also die Frage, was ist schneller und etc., kommt natürlich sehr oft und ich glaube einfach das, was du natürlich mehr geübt hast. Klar. Im Zweifel eben auch das, wo du mal irgendwann mit angefangen hast. Also ich erreiche immer noch auch die Topspeeds eher mit Fingern, weil ich Fingerstyle-Spieler bin und das einfach viel mehr mache.
Ja. Klar.
Aber manche Linien, also das ist so wie letztens auf dem Jamerson Weekend, was ich gemacht habe, so dann versucht man mal dieses mit dem einen Finger und kriegt das, also ne, hat alles mit einem Finger der rechten Hand angeschlagen, the hook. Und das ist natürlich eigentlich nicht so zielführend und ich empfehle das auch gar nicht. Ich sage dann im Workshop immer, ja gut, das kannst du machen, um gleichmäßigen Sound, ne, weil zwei Finger klingen eventuell ein bisschen unterschiedlich, irgendwas. Aber in dem Moment ergeben manche Linien irgendwie so einen Sinn. Wenn du das dann fühlst mit einem Finger, dann weißt du, warum er das so gespielt hat. Dann macht das Sinn, das fühlt sich so an. Und so ist das manchmal mit Plektrum-Linien auch, die kannst du mit Fingern irgendwie nicht so reproduzieren. So, ne? Also da das, was wir vorhaben, da sind auch so ein paar Sachen, wenn du das jeweils andere nehmen würdest, also bei Fingerstyle Plektrum oder bei Plektrum Fingerstyle, dann ist das schon irgendwie anders. Wobei es auch immer Leute gibt, die, weiß ich nicht, so in diesem James Jamerson Buch, wo wir gerade dabei sind, da ist dann so auch Markus Miller drin, der mit seinem Markus Miller Equipment und Sound trotzdem irgendwie bei den Jamerson irgendwie zum Leben erweckt, obwohl er jetzt keine 1:1 Kopie versucht zu sein. Aber da geht es dann eben auch um ja, so ein Feel in den Noten, Notenlänge, Betonungen, was weiß ich, ne? Und da diese anderen musikalischen Sachen, also Spieltechnik ist ja nicht nur das Einzige, so, ne? Die sind dann da, ja.
Zum Thema Pleck, Finger.
Hast du mal Google gefragt? was nee. Womit man schneller spielen kann?
Nee. Ach, so schnell ist alles irrelevant. Nee, aber ich dachte gerade so, Mensch, gibt es da nicht einen Bassisten, den man vielleicht immer so unter Umständen in eine Ecke schiebt und dann guckt man sich das Video an, was ich dir gestern oder vorgestern für die gute Laune geschickt habe und feststellt, ja. Ach, das kann der auch und das klingt richtig schön. Ich glaube, wir packen euch mal hier diese Live-Performance von Flea, packen wir euch mal in die Shownotes rein. Guckt euch das mal an. Der macht nämlich gerade ein Solo-Album und hat ja ein ganz tolles Stück gespielt in so einer, war das Saturday Night? Weiß ich gar nicht, wie die Show hieß. So zum Thema, ja, nicht nur Slap und Plack, sondern eben auch ganz toller Ton mit den Fingern. Genau. Und dann kann man sich das mal angucken. Also fand ich ganz toll. Hat es dir überhaupt auch gefallen? Oder denkst du, oder war dir das zu cheesy? Oder?
Nee, ich fand es großartig. Flea mitten auch in diesem großen Orchester quasi, ne? Ja. Und dann spielt er Trompete, Bass ja. Und einfach total cool, wie der lebt das einfach, ne? Und dann ja. So diese Outside-Töne, die er auf beiden Instrumenten auch spielt, ne? Ja. So mit also wirklich jazzy dann auch. Ja. Und du hast mir das ja geschickt hier, was für die Seele, und ich fand es ja. auch total gut. Und habe ich dir ja, ja schon erzählt, dann bin ich im Social Media gelandet, kurz danach. Und da waren mehrere Leute, die gepostet haben, ja, ich mag ja, was er mit den Chili Peppers macht, aber das verstehe ich nicht so, ne? Ja. Aber das ist auch wieder ja, auch da ist wahrscheinlich, am Ende ist es mehr Geschmack, als ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das kann man natürlich überhaupt nicht sagen. Ne? Für manche Leute sind jazzige ja, Sachen dann einfach zu weit von ihrer Hörgewohnheit weg.
Klar.
So, ne? Das ist auch dann eine Sache. Also das Internet ist sich auch nicht einig, womit, ob man jetzt mit Fingern oder mit Plektrum schneller ist. Also das dazu, ja.
Daher. Ja, am Ende des Tages. Ne? Also die Entscheidung, übrigens noch, um das abzuschließen, dann gehen wir vielleicht mal über in den humorvollen Teil.
Das sagst du, Humor.
Und wir bemühen uns, in den humorvollen Teil überzugehen. Die Entscheidung nochmal für die Drummer, Heel Down oder Heel Up, mache ich dann, also wenn es Leute sind, die jetzt ganz am Anfang sind, also mit einer weißen Seite anfangen, ganz einfach mal Standardgroove Nummer 1 und Nummer 2 spielen lassen und dann da, wo man leichter ja einen Fuß in die Tür oder auf die Fußmaschine kriegt. Also das, was einem gerade ad hoc leichter fällt. Vorteil bei Heel Down am Anfang ist, dadurch, dass der Fuß immer auf dem Boden bleibt, hat man kein Thema mit Balance. Das ist bei Heel Up am Anfang unter Umständen mal so ein bisschen so, weiß ich nicht, fühlt sich ein bisschen wackelig an. Vorteil bei Heel Up ist, selbst auch kleinere Kinder haben schon genug Kraft, einen richtig kräftigen Bassdrum-Sound zu haben. Und da sage ich immer, probier mal beides für eine Woche oder zwei aus und dann nimm erstmal das, wo du das angenehmste Gefühl bei hast, und dabei bleiben wir erstmal, und mittelfristig brauchst du eh beides. Das ist so meine, ja, ich sag mal, meine Maßgabe. Tendenziell ist es bei jüngeren Kindern so, dass sich das aufgrund noch von kleinerer Körpergröße einfach meistens stärker Richtung Heel abgeht, damit die genug Lautstärke entwickeln können. Und bei den Erwachsenen, die bei Null anfangen, ist es eigentlich relativ ausgeglichen. Ich gebe dann immer noch den Hinweis, wenn die eher Pop, Rock, härtere Rockmäßig so unterwegs sind, starte trotzdem lieber mit Heel Up, weil dann hast du direkt einen angemesseneren Sound so, ne? Weil das ist am Anfang sehr schwer, mit Heel Down eine kräftige Bassdrum zu spielen. Also da, das merkst du halt nach 30 Sekunden im Schienbein sofort. Ne? Genau. Stichwort ja. Humor, voller Teil. Also wir gehen vielleicht mal ein bisschen weg von der Spieltechnik zu so Equipment-Sachen oder so.
Ja, komm, jetzt du beantwortest jetzt ein für alle mal die Frage, analog oder digital, oder lass es uns noch breiter fassen, vielleicht, also Vintage versus Modern Gear.
Ach Gott, okay. Pass auf, das kam so eigentlich anhand meiner Instrumentenwahl. Könntest du die Frage beantworten? Was meinst du?
Modern.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe durchaus ein Herz für Vintage-Sounds, also total. Und natürlich habe ich hier so eine, ich habe hier so ein schwarzes Buch versteckt in der Schublade mit Dinge, die ich gern irgendwann mal hätte. Also Instrumente, also so spezielle Instrumente, weil da,
ein
weil sie...
Ne, 57er Gretsch irgendwas.
Naja, genau. So. Aber weil ich ja jemand bin, der diese Teile auch benutzt und auch viel live benutzt, mag ich das, wenn das funktional ist. Und also gerade bei so Schlagzeugen ist, und gerade so bei den Traditionsherstellern, ich nenne jetzt mal gerade keine Hersteller, nicht, dass ich hier noch Ärger kriege mit jemandem, aber es gibt so eine Handvoll Traditionshersteller, die Instrumente wirklich produziert haben und ja auch immer noch produzieren, mit richtig Mojo und ne, also die klaffen voll Historie und diese Aufnahmen wurden gemacht und alles schön, aber wenn du dann so Instrumente nimmst aus, weiß ich nicht, aus den 70ern oder so, ne, ey, das willst du live nicht mitnehmen. Also wenn du draußen spielst, ja, also du packst das Ding aus dem Auto aus, dann bist du erstmal wieder eine Stunde mit Stimmen beschäftigt, hast einen Song gespielt und kannst irgendwie wieder das ganze Set durchstimmen, weil die Hardware einfach echt Mist ist. Und da stehe, also ich stehe sehr auf funktionelle Hardware. Also das mag ich schon sehr.
Ja. Ja, und da muss man immer die tiefer liegenden Themen dahinter sehen. Also wie tickst du? Und da ist auch völlig okay, wenn unterschiedliche Leute da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also was macht Voll. Dich an oder so? Ne? Ja, also bist du jetzt Vintage-Fraktion und dich macht total an, wenn du so denkst an Wärme, Seele, echter
mach mich
Ton.
Schon an.
So
ist
ne?
es nicht.
Also ja. ich würde auch einen, was weiß ich, uralt Fender irgendwie nehmen, wenn der mir vor die Flinte kommt. So, ne?
Ja, ja.
Oder bist du eben, was du jetzt gerade hattest, die moderne Fraktion mit Zuverlässigkeit, Flexibilität, Gewicht. In meinem Alter spätestens ist man da. Deswegen spiele ich die schönen Rheingold-Boxen, die waren halb so schwer wie die anderen, die ich davor hatte. Oder eben Preis, ne? So und was steckt denn jetzt manchmal dann dahinter? Da ist dann manchmal so Nostalgie, vielleicht von Älteren, die den Kram super finden, den sie halt in ihrer Jugend schon gespielt haben und die guten alten Zeiten mit den Jungs damals und so. Und das kann dir ja auch keiner nehmen und da muss man auch gar nicht dich überzeugen, dass jetzt der neue Kram viel besser und doch praktikabler ist, wenn die alten Dinger bei dir diese Erinnerungen mit drin haben und das führt dazu, dass du dich damit einfach toll fühlst, dann benutzt die halt.
Ja,
auch wenn das Ding aber wenn das Ding jeden dritten Gig ausfällt, dann denk nochmal drüber nach, ne? Aber ansonsten ist es halt so ein Ding, ne? Und das ist halt so Nostalgie versus Fortschrittsglaube. Also vielleicht ist auch nicht alles, was jetzt irgendwie neu rauskommt, noch mit irgendeiner Modifikation, also zur Produktpalettenerweiterung. Also muss auch vielleicht nicht immer das neueste, letzte Ding haben, ne? Dann ist es ja auch so, was bist du für ein Typ irgendwie? Machst du das eher so über, ja, fühlt sich gut an, hört sich gut an oder bist du halt Chemielehrer und musst alles messen? So, weißt du? Ich habe das gemessen und deshalb der Amp, der hat hier unten, hat der mehr Tiefgang und dies und das und deswegen, ich muss das mit meinem Kopf auf dem Monitor in der Kurve sehen. Dann überzeugt mich das so, ne? Was bist du für ein Typ, ne? Und da sind wir alle unterschiedlich, Gott sei Dank. Und da darf dann auch jeder zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und dann versuchen sich ja aber dann der Nostalgie-Freak, der das alles mit seinen Erinnerungen verknüpft und der Typ, der sagt, ich habe das hier gemessen, guck dir mal die Kurve an und das ist die Wahrheit, die versuchen sich dann gegenseitig in den Foren zu überzeugen und dann wird's halt immer schwierig und irgendwann ist man dann bei ganz anderen Themen und schmeißt sich Schimpfwörter an den Kopf. Ja.
Und Schlimmeres, genau. Ja. Ich möchte, bitte missverstehen Sie mich richtig, also ich hab da durchaus auch eine Liebe für altes Gear, aber es für mich ist immer die Frage gerade wofür und worauf ich zum Beispiel keinen Bock habe, ist schrottige Hardware beim Gig.
Ja.
Also das treibt mich in den Wahnsinn wirklich, weil es auch unzuverlässig ist. Ne? Also das ist einfach nicht praktikabel. Sehe ich, keine Ahnung, wenn ich so im Segelboot meines Lebens abends, und du weißt, was ich meine, wenn ich noch ein bisschen älter bin. Mein Gott, Sprachzentrum ist heute kaputt bei mir. Sehe ich dann hier vielleicht auch mal so das ein oder andere ältere Instrument im Studio stehen und vor allem stehen bleiben bei sehr stabiler Luftfeuchtigkeit? Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Und bei Becken reden wir nochmal über was ganz, ganz anderes. Bei Becken mit Ausnahme, ich spiele gerade Times Like These Gig oder bin gerade so sehr rock-metalig, wo ich eher einen brillanten Beckensound haben will. Das außen vor genommen, stehe ich immer total auf benutzte Becken. Und also das ist ja auch das, was du, also möchtest du einen Jazz-Drummer irgendwie quasi sprichwörtlich umbringen? Geh mal mit Beckenpolitur Tour übers Ride-Becken. Also So, ne? Also da das darf
darf also ich habe schon mit Schlagzeugern gespielt, die irgendwelche Becken im Garten vergraben haben, um die Zeit wieder rauszuholen. Ja, da kann ich mich dran erinnern.
Ja, ja, ganz so verrückt ist es nicht, aber also ich merke natürlich jetzt hier mein Standardbeckensatz, den ich auch bei Top 40 Gig spiele, ist ja so ein Jazzbeckensatz mit super dünnen Becken und der ist natürlich über die Jahre auch super gealtert und hat natürlich jetzt einfach ein bisschen weniger Brillanz, aber klingt total schön, ne? Und das ist für die meisten Sachen, finde ich das total super. Aber manchmal, wenn ich wirklich so sehr brillante Höhen brauche, dann geht das nicht damit. So, aber deswegen bloß nicht diese Becken anfassen. Also nicht sauber machen, bitte. Und das kommt ja auch dann gerade drauf an, was brauche ich für einen Sound. Und deswegen möchte ich da nicht falsch verstanden werden. Ich stehe schon auch auf altes Zeug. Also irgendwann sehe ich ein Drumkit hier, White Marine Pearl, also diese klassische weiße Folierung. Also nicht ganz weiß, sondern so beige-weiß. So, du weißt, was ich meine, die Farbe kennst du. Das sehe ich schon in meinem Studio. Ich sehe auch irgendwann mal nochmal so ein klassisches John Bonham-Setup. So, aber nicht für live. Also, nee. Es sei denn, ich spiele mit einer Led Zeppelin Tribute Band. Dann ja. Aber dann hat das ja auch dann wieder, also dann gehört das ja mit dazu, ja. So. Aber wenn ich jetzt so ein Functions-Gig spiele, ein Hochzeits-Gig, wo es heißt, okay, wir spielen jetzt Miley Cyrus, danach spielen wir Billy Idol und dann spielen wir was von den Ärzten. So. Und dann sagst du, stopp, ich muss mal eben kurz der Standturm reparieren. Das ist einfach dann nicht cool. So. Ne? Deswegen das meine Antwort zu Vintage. Und was so technische, also elektrische Sachen angeht, hau mir ab mit Vintage. Also da bin ich dann vielleicht zu sehr Chemiker in Anführungsstrichen. Da mag ich den Workflow. Also da mag ich wirklich den Workflow und da habe ich auch genug Blindverkostungen gemacht, um festzustellen, boah, das hat schon alles seine Daseinsberechtigung, aber das ist heutzutage einfach leichter zu bewerkstelligen mit digitalen Tools. Also ich käme nicht auf die Idee, mir hier ein analoges Pult hinzustellen oder analoge Preamps. Vielleicht, wenn ich mal so ganz spezielles Zeug machen würde, vielleicht. Aber so für normale Aufgaben möchte ich einfach sowas wie digital abzuspeichernden Vorverstärker. Das ist einfach ein Benefit, den möchte ich nicht mehr zurückgeben. Möchte ich nie umtauschen. Da bin ich dann doch verkommener Digitalnomade oder so. Wie ist das bei dir?
Boah. Ja, also da bin ich auch, also ich kann mich auf jeden Fall für alte Instrumente irgendwie erwärmen, bin ja aber durch meine Arbeit damals mit Bassline oder dann jetzt auch mit Rheingold zusammen und so, also ich stehe schon auch ziemlich auf dieses Support Your Local Dealer Ding, beziehungsweise mach was zusammen mit deinem Local Dealer, so, also Win-Win-Situation.
Da kann man auch ein sehr schön falsch zu verstehendes Reel rausschneiden. Support your local dealer.
Ja, so wie ich das jetzt mit, weiß ich nicht, da macht man seine Workshops da. Ich spiele das Zeug aus Überzeugung. Dafür werden Ideen aufgenommen oder man hat den kurzen Draht und kann's jederzeit irgendwie, auch wenn mal gerade was ist, irgendwie. Oder jetzt mein Rheingold Preamp, der war quasi erste Generation und irgendwas. Da hat der Jürgen jetzt mal drüber geguckt einmal und so. Also ich stehe halt auf dieses Ding, dass du quasi kleine Klitschen vor Ort hast, so mit direktem Kontakt und sowas, ne? Das finde ich total cool. Was nicht heißt, dass ich nicht einen alten Fender zu schätzen weiß oder meinen hier Squire Japan Vintage irgendwie super finde oder sowas, ne? Ja, und glaub da auch an den Mojo und dies und das, ne? Genau, also Also beides hat immer seine Einsatzzwecke und du musst immer, ich finde immer, du musst halt begründen können, warum zum Beispiel. Das versuche ich auch meinen Schülern und Schülerinnen immer ganz klar zu machen. Mhm. Ich habe zuletzt in den Practice Sessions haben wir zum Beispiel eine Serie von Oktavlinien gemacht, ne? Was für die linke Hand und die rechte Hand diverse Herausforderungen hat, zum Beispiel, dass du in der rechten Hand meistens versuchst, die Oktave mit dem längeren Finger beim Wechselschlag, also mit dem Mittelfinger zu spielen. Ne, und den Zeigefinger dann auf der tieferen Seite oder so. Trotzdem habe ich versucht klarzumachen, dass man da, dass unterschiedliche Spieler zu unterschiedlichen Lösungen kommen können. Und ich habe halt nur versucht, so Fallstricke zu zeigen, Klar kannst du einen Finger zweimal hintereinander benutzen, damit sich der Fingersatz nicht rumdreht und der immer gleich ist oder irgendwas. Aber das geht nicht, wenn du Top-Speed-Geschwindigkeiten hast und der Finger direkt zweimal hintereinander dran ist. Wenn das eine lange Note ist oder wenn da eine Pause ist, dann kannst du einen Finger auch zweimal hintereinander benutzen und so. Wichtig ist nur, du triffst eine fundierte Entscheidung und kannst mir begründen, warum du die triffst. Ne? Und dann haben wirklich auch Leute zu der gleichen Basslinie dann im Thread der Woche zu der Session unterschiedliche Ergebnisse gepostet. Und dann hat der eine gesagt, ja, so wie du das, so fühlt sich das für mich auch am besten an und dies und das, ne? Mhm. Und also wichtig ist so, du musst halt wissen, warum. Also da waren wir am Anfang schon an der Stelle, dass es halt immer auf den Kontext ankommt, ne? Und ich würde jetzt auch da nie sagen, also ich habe dann immer gesagt, guck mal, das ist jetzt mein Fingersatz, wie sich das für mich am coolsten anfühlt und wie das für mich auch am sinnvollsten ist, ne?
Ja.
Aber habe auch immer versucht, quasi so die Schüler, Schülerinnen so weit zu emanzipieren, dass sie auch sagen können, ja, das fühlt sich für mich komisch an, guck mal, ich habe noch die Lösung gefunden, so, ne? Mhm. Und die funktioniert auch, weil der Finger bei mir, ich doppel den an einer anderen Stelle, damit jeder Takt gleich ist und nicht ein Takt so rum und ein Takt so rum, aber ich nutze eine andere Pause, um den Finger zweimal zu benutzen, das fühlt sich für mich besser an oder was weiß ich, ne? So,
ja.
Und dieses, also ich finde halt auch gerade Lehrer, die sagen, ich habe die einzig wahre Wahrheit, so, folget mir Jünger, so, ne, das finde ich immer ganz schwierig, so.
Ja, aber da sind wir dann wieder bei Klaus Hessler und der Aussage, also wenn du jemand gegenüber sitzt, der sagt, du musst die Stöcke auf jeden Fall immer so halten, steh auf und renn, so weit und so schnell, wie du kannst, ne, also das, würde ich so unterstreichen, sehe ich auch so, also es gibt halt immer mehr als eine Möglichkeit, ein Ziel zu erreichen. Es gibt immer unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen können. Wir haben das vorhin ja schon in Sachen Spieltechnik ein bisschen beleuchtet. Körper sind einfach dann in den Details sehr unterschiedlich, wie sich auch Sachen für Menschen also sehr unterschiedlich anfühlen können. Ne? Also da gibt's ja schon Gründe für, warum, keine Ahnung, unterschiedlichste Sachen, also T-Shirts oder Hosen, Regular Fit, Slim Fit und diese ganzen Abstufungen dazwischen. Und es gibt Menschen, die können in den Klamottenladen gehen und die wissen ganz genau, diesen Fit brauche ich gar nicht ausprobieren, unabhängig jetzt von, habe ich gerade ein gutes Körpergewicht oder nicht, aber je nachdem, wie die Körpergeometrie irgendwie, sagt man das auch, Geometrie, wie das so gemacht ist, kannst du dann einfach vergessen, funktioniert einfach nicht so. Und da gibt's ja Gründe für. Und wenn Kleidungshersteller festgestellt haben, dass es so unterschiedliche Schnitte gibt, dann sollten das doch Instrumentallehrer oder vielleicht auch Trainer, ja, also wenn es um Sport geht oder so, das sollte man schon auf dem Schirm haben und dann nicht so dogmenhaft, ich sag mal, von sich auf andere schließen. Das ist, glaube ich, der Punkt an dieser Stelle.
Oh. Ja. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich hatte in meinem Kopf schon eine Einleitung hier noch zu einem Unterpunkt, da hast du gerade einen Kommentar dran geschrieben, da machen wir eine eigene Folge draus.
Ja,
okay.
Voll.
Können wir machen. Okay, dann gehe ich in eine andere Sache, die mir auch in letzter Zeit immer mal wieder auch in Foren begegnet ist, wo also dieses Social Media Musiker versus in Anführungszeichen echter Musiker. Ne? Das ist ja auch so ein Glaubensding und auch da sehe ich beide Seiten. Also auf der einen Seite würde ich sofort unterschreiben, dass ich auch glaube, dass manche Leute, die unendlich viele Klicks haben unter ihren Videos und Likes und was weiß ich und 17 Endorsements am Start und so, dass sie vielleicht maximal ungeeignet sind, um in einer Band zu spielen, weil die vielleicht einfach total nerdy sind. Also man weiß es nicht, aber könnte sein, weil die totale Nerds sind und mit diesem, ich mache alles mit mir und meinem Rechner aus und das ist meine Welt. So, ich kann aber nicht im Team arbeiten. Könnte sein, so, ne? Will ich jetzt nicht allen von diesen in Anführungszeichen Social Media Musikern unterstellen, aber ich würde sagen, ein Erfolg dort heißt nicht unbedingt, dass du auch in dieser anderen Welt funktionieren würdest. Andersrum, ist ja zum Beispiel, unterschätzen, glaube ich, viele in Anführungszeichen echte Musiker, die Bands in einer Band spielen und so, unterschätzen halt völlig, was das heißt, so einen YouTube-Kanal am Start zu haben, wie du den hast und was da für eine Arbeit drin steckt und auch welche Skills man dafür braucht auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. So, ne?
Ja.
Also auch hier wäre wieder so dieses Ding, ey, was ist denn dein Ziel so, ne? Und die Zeiten heute sind halt anders als vor 30 oder vor 60 Jahren und so, als es die eine Möglichkeit ja noch gar nicht gab, so.
Ja.
Und wer weiß, was die Beatles für einen Social Media Kanal gehabt hätten, so, ne?
Ja, und ich finde, also das ist natürlich, der könnte man jetzt in der Musik sagen, der ultimative religiöse Grabenkampf, also der ja auch natürlich generationsbedingt ist. Aber ich habe ein richtig schönes, gutes Beispiel, wo beides gut zusammenkommt und beides erfolgreich zusammenkommt. Sowas wie Wolfpack zum Beispiel. Ja. Die ganze Connection um Wolfpack und die Dudes drumrum, ja. Die wissen, wie es läuft. Und zwar in beiden Welten. Also ich glaube, es ist absolut unstrittig, dass jeder dieser Instrumentalisten in diesem Konsortium von Musikern, ja, über wirklich jeden Zweifel erhaben ist. Ja. Gleichermaßen haben die aber auch das Internet-Game verstanden.
Ja.
Und das ist für mich ein tolles Beispiel, um aufzuzeigen, ja, es gibt die eine Welt, es gibt die andere Welt. Und das ist per se niemals alleine gut oder alleine schlecht, so, ja. Und also gerade ausgeholt hast, dachte ich sofort Wolfpack als ein Beispiel so, ne? Aber da fällt's mir direkt ein. Snarky Puppy wäre auch ein gutes Beispiel. Also im Grunde genommen jetzt so die Bands, die, ich sag jetzt mal, ein bisschen künstlerischer unterwegs sind, also jetzt nicht im großen Mainstream stattfinden, ja, aber aufgrund der Und da hört ihr natürlich an der Aufgeregtheit bei der Stimme. Ich bin da ja immer eher ein Advokat für die Möglichkeiten. Ich empfinde, dass das für meine Lebensrealität eine ganz tolle Liberalisierung ist, dass jeder jetzt Zugriff hat auf Tools, mit denen man, wenn man sich dann die Skills aneignet, ja, das schließt dann an das, was du gerade gesagt hast, jeder hat jetzt die Möglichkeit, vernünftig zu produzieren. Und ich finde, das ist gut, weil das überhaupt so Sachen wie Wolfpack, wie Snarky Puppy und ganz viele andere, die jetzt vielleicht nicht so ultra groß sind in diesem Sub-Sub-Sub-Sub-Genre, ja, überhaupt erst möglich macht in dieser Form. Weil es jetzt eben nicht mehr so viele Türsteher, Plattenmenschen gibt, die Ja oder Nein sagen. Und wenn sie Nein sagen, war es das so. Sondern weil jeder die Möglichkeit hat, weil jeder Zugriff hat auf sowas, ja, man kann das auch sehr produktiv nutzen.
So. Ja.
Und ich finde, die beiden genannten Beispielbands zeigen das ganz gut.
Ja, und dann irgendwelcher Schwachsinn ist in beiden Welten getrieben worden. Da gab es doch diese Gitarren-YouTube-Sensation, der erstens alle seine Ideen geklaut hat und wo doch dann irgendjemand nachweisen konnte. Also selbst Rick Beato hat dann ja Videos darüber gemacht, dass der Typ alles hier bei halber Geschwindigkeit eingespielt hat und dann schneller gemacht und so, ne? Also völlig, ne? Aber Milli Vanilli haben ja auch, ne? Also da gibt's dann auch in der anderen Welt Fake quasi, ne?
Ja.
Und das Thema, was wir dann jetzt ausgeklammert haben, wäre da auch noch sehr, sehr groß natürlich, ne? Wo mir das tatsächlich im Kleinen auch jetzt immer noch ein bisschen live begegnet, ist dann immer noch, wobei der Kampf eigentlich auch entschieden ist, sage ich mal, aber so dieses In-Ear versus Bühnenmonitor, da trifft man noch auf Leute, die sehr beharrlich in der einen Welt sind, wo natürlich dieses In-Ear-Monitoring sich in großer Breite doch ziemlich durchgesetzt hat, ne? Was aber ja jetzt nicht unbedingt heißt, dass das andere schlecht wäre. Es hat halt einfach Vorteile in diversen Situationen, ne? Aber es ist halt immer, also ich erinnere mich, vor 2 Jahren habe ich in Hagen, glaube ich, habe ich so ein Festival an 2 Tagen, habe ich bei 2 unterschiedlichen Bands gesubbt, auf der gleichen Bühne, gleiches Equipment, aber es waren 2 Tontechniker und es war einer, der eben Bock hatte auf neuen Kram und dann ein langer, weißhaariger Typ, alle, die schon länger im Geschäft sind, im Ruhrgebiet und darüber hinaus, wissen, wen ich meine irgendwann, der immer am Anfang erzählt, dass er 7 oder 5 Acts, die bei Woodstock gespielt haben, gemischt hat schon in seinem Leben. Ne? Also ein quasi alter Haudegen der Szene und da merkst du, er hat keinen Bock auf diesen neumodischen Schnickschnack. Er kann das aber auch einfach nicht, weil am ersten Abend mit irgendeinem Tontechniker war der In-Ear-Sound war fantastisch und alles super und am zweiten Abend mit der gleichen Technik, nur eben mit jemandem, der in der alten Welt hängen geblieben ist, sage ich mal, war es eine Katastrophe. So. Und auch da ist wieder, dass ich eigentlich von dem Techniker erwarte, wenn die Band Also wenn die Situation einfach so ist, dass da Monitore stehen auf der Bühne, dann möchte ich, dass der mir einen schönen Sound drauf macht. Und wenn die Situation ist, dass mit ihnen ihr gespielt wird, möchte ich auch einen vernünftigen Sound haben. Ne? Also da ist mir dann auch wieder, also der kann ja gerne mit seinen Kollegen hinterher irgendwelche hitzigen Diskussionen führen, aber ich erwarte eigentlich, dass er beides bedienen kann. So.
Hashtag 19 Zoll Gespräch. Also, auch da, ne? Also ich da bin ich glücklicherweise ich bin direkt auf In-Ear Monitoring gegangen. Ich spiele zwischendurch auch gerne super mal mit normalen, also Floor-Monitoren. Und zwar immer dann, wenn es sehr akustisch ist. Also wenn es leiser ist, dann ist es super. Wenn keine Klicks laufen, wenn wir keine Klicks brauchen, dann ist das auch total super. Mache ich auch super gerne. Genau, jetzt weiß ich aber natürlich, wie ich selbstverantwortlich für mich einen super Sound in-ear-mäßig hinbekomme und bin meistens in 8 von 10 Fällen auf jeden Fall auch in der Lage, eben selber Hand anlegen zu können. Ein unfassbarer Vorteil, ja, also zu meiner Anfangszeit war das noch nicht so einfach, was das gekostet hat, wenn man gesagt hat, wir brauchen jetzt hier im Bandproberaum ein Mischpult mit mindestens vier Monitorwegen, was das gekostet hat und was du jetzt kriegst fürs gleiche Geld und was das alles machen kann, ja. Das ist einfach komplett verrückt. Also ich erinnere mich, ich habe mir zusammen mit meinem ersten Musiker-Nerd-Kollegen, mit dem Arno, haben wir uns wirklich am Schaufenster bei Jellinghaus damals noch in Dortmund die Nase platt gedrückt, weil wir dieses Behringer Mischpult kaufen wollten, wo 4 separate Aux-Wege irgendwie möglich waren. Ja, nur 4. Wir waren 5 in der Band, aber dann schon mal 4. Und Person 5 hat dann den Main-Mix halt gekriegt. Also dass jeder auf seinem In-Ear das hat. So, und das Ding kostete dann, wir sprechen über, weiß ich nicht, 2004, 2005. Das Pult kostete halt so 1200, 1300 Euro. Ja? So. Jetzt kannst du für das gleiche Geld mittlerweile roundabout dieses Top-Teil holen, was wir hier mit Times Like These auch geholt haben, so ein Behringer Wing Rack. Ja? Aber das kannst du nicht mehr vergleichen. Also die Boxen nicht in der gleichen Liga und nicht in der gleichen Welt. Also ich würde sagen, nicht mal im gleichen Universum. So, also das ist komplett verrückt. Du hast ein komplettes Studio in einem 19-Zoll-Gerät mit unendlich vielen Wegen so, ne? Und alles ist total schick. Und das ist natürlich ein totaler Segen irgendwie, ne? Wenn du auch nur einigermaßen imstande bist, dein Smartphone zu bedienen, dann drehst du dir deinen In-Ear-Sound so, wie du es brauchst und gut ist. So, ja. Ich glaube auch da, du hast das hier irgendwie ausgeführt noch in den Shownotes, so Unsicherheit, Veränderung, früher, ne? Ich glaube, das Ding beim In-Ear ist, man hört dann vielleicht zum ersten Mal so richtig, was Phase ist. Also In-Ear ist halt auch sehr ehrlich. Und man ist vielleicht am Anfang gar nicht bereit für 100%ige Ehrlichkeit. So das erste Mal, wenn du auch was aufnimmst und denkst so beim Spielen, mit Band fühlt sich gut an und dann hörst du die Bassspur mal solo und denkst, oh, das hatte ich, aber das, wenn ich spiele, fühlt sich das irgendwie, hört sich das anders an. Und ich glaube, dass das ein Effekt ist, den du sehr stark auch beim In-Ear hast, wenn du mal wirklich klar hörst, wer da was spielt und was auch nicht gespielt wird und so, ne?
Ja, genau. Also ich finde ihn eher auch in vielen Situationen super. Hab für mich festgestellt, dass ich manchmal, wenn man kleinere Gigs hat, auch in einem kleinen Raum eventuell, dass ich dann auch gerne mal plädiere, auch gerade beim Schlagzeuger, zu sagen, sollen wir nicht alle ohne In-Ear spielen, weil wenn du, also manchmal finde ich es als Nachteil, wenn du nicht wirklich hörst, wie laut du im Raum eigentlich bist, so, ne? Also das kann nicht jeder gleich gut einschätzen, sage ich mal, einfach ganz vorsichtig. Und dann ist manchmal besser, wenn man diverse Leute dazu bringt, nicht mit In-Ear zu spielen, sag ich mal, so einfach, ne?
Ja, da gibt's einen Zwischenweg, ne? Stichwort Atmomikrofonierung,
ja.
Ne? Also man kann das kann es natürlich gegenwirken, aber das ist natürlich, Schlagzeuger im kleinen Raum ist die sensible Sollbruchstelle und das muss man als Schlagzeuger einfach dann üben und auf dem Schirm haben, ne? Und das kriegt man schon hin, wenn man das denn möchte. Aber habe ich ja im Grunde genommen genauso ausgeführt, wenn es eher akustischer ist, wenn keine Clicktracks gebraucht werden etc. pp., spiele ich super gerne rein akustisch. Ich mag auch trotz In-Ear immer, zumindest beim Bass, wenn ein echter Amp auf der Bühne ist, ich mag das, wenn es rüttelt. So, ja, wenn ein bisschen Luft bewegt wird. Da bin ich dann auch ein bisschen oldschool vielleicht.
Ja.
Naja, so ist das.
Ja, und also sagen wir mal so, du hast jetzt vielleicht sogar in deiner Band da irgendwo eine Trennlinie, so, ne? Und so dann versuch erstens die Diskussion vielleicht gar nicht so heiß werden zu lassen, weil es vielleicht gar nicht die Wahrheit gibt, ne? Und wenn dein Gegenüber da jetzt auch völlig übertrieben vielleicht irgendwie reagiert, dann versuch da irgendwie, sagen wir mal, der Klügere gibt nachmäßig, mal nachzuvollziehen, was ist denn jetzt eigentlich sein Problem? Das rüttelt jetzt an seiner Identität, weil da hat er sich sein ganzes Leben drüber definiert und jetzt merkt er vielleicht irgendwie, ist das doch nicht der heilige Gral, sondern es gibt da zumindest auch noch einen zweiten Weg, der nicht doof ist so und da muss er jetzt erstmal drauf klarkommen oder so. Ja. Ne? Oder das ist eben so eine Zugehörigkeitsgeschichte, wie sich jemand selber definiert oder es ist Unsicherheit, ne? Oder was wir auch schon oft hatten, so mit Metronom spiele ich nicht, das macht meine Musikalität kaputt. Ne? Das ist natürlich eine Unsicherheit oder vielleicht auch eine Schutzbehauptung, weil man weiß, dass man halt gnadenlos versagt mit dem blöden Metronom.
Haben wir doch, glaube ich, schon eine Folge auch zu gemacht, ne? Zum Thema Spiel mit Metronom und Kreativität oder Metronom versus Kreativität. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es gibt natürlich musikalische Stilmittel. Ich glaube, Agogik ist das richtige Wort. Also in der Klassik mit B- und Entschleunigung wird viel gearbeitet. Gibt es aber tatsächlich auch relativ viel im Pop-Bereich, ein bisschen weniger, im Rock-Bereich tatsächlich ziemlich häufig. Ein Song, der mir als allererstes einfällt, wäre sowas wie Killing in the Name of von Rage Against the Machine. Also nicht ganz verdächtig klassischer Musik zugehörig zu sein, aber da könnt ihr dieses Stilmittel mal wirklich in Anwendung hören. Das kannst du natürlich nicht mit einem Klicken machen. So, ja. Aber das ist mit Intention. Und das ist der große Unterschied. Ne? Das ist da, wo man den roten Kringel einmal drum macht. Intention. Beabsichtigt. Und in dem Moment, wo man das proaktiv steuern kann, ist auch alles schick. Und dann ist auch egal, ob der Klick an oder aus ist.
Ja, ne? Und wenn du jetzt manchmal ist ja auch, also ich hatte jetzt letztens noch jemanden, einen Schüler, der auch sagte, boah, ich habe hier mein ganzes Leben immer mit Wedges, also mit Monitoren gespielt und so und jetzt ist da aber die neue Band und wie ist das mit In-Ear, was brauche ich da überhaupt und so, ne? Dem ich dann auch gesagt habe, ja, probier es doch einfach mal aus und dann hatte er direkt auch dieses Ding, ja, und was kaufe ich dann für eine Funkanlage und irgendwas, und dann habe ich ihm da dieses, was du ja auch hast, du hast das, glaube ich, als Backup dabei, dieses kleine Behringer-Teil für einen Gürtel, ne, da habe ich gesagt, ey, wenn du es einfach nur mal ausprobieren willst, dann kauf jetzt nicht direkt eine Funkanlage und alles, sondern nimm erstmal dieses Gürtel-Ding hier, du hast ja ein Kabel im Bass, dann tut das eine Kabel XLR, was anstatt in die Monitorbox dann in deinen Bodypack geht, tut dann auch nicht so weh, ne, du bist jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie fliehmäßig Meter macht auf der Bühne und dann probier es erstmal aus mit auch vielleicht einfachen Kopfhörern, ne, und dann kann man immer noch entscheiden oder einfach mal auch vielleicht die Angst ablegen davor oder den Respekt, den man hat, weil das was Unbekanntes ist einfach. Ja. Ne?
Trauen, einfach trauen.
Das ist ja auch genau das Gleiche, was dir wahrscheinlich auch immer noch mit unseren Unterrichtsmodellen, also ich habe das immer noch, dass natürlich Leute erstmal sehr skeptisch eventuell sind, auch eventuell so Generationending. Also wir wissen, dass wir beide Schüler haben, die, bis über 80 Online-Schüler habe ich schon gehabt, ne, und es überhaupt kein Problem war. Aber trotzdem ist natürlich jemand, der jetzt nicht in dieser digitalen Welt groß geworden ist, hat vielleicht jemand erstmal Vorbehalte oder so, ne? Also ich habe jetzt gerade hier vor 5 Minuten, gerade ist mir hier auf dem Bildschirm, wo ich unsere Shownotes aufhabe, ist mir gerade eine E-Mail reingekommen von einer neuen Schülerin, die auch, sagen wir mal, glaube ich, altersmäßig schon länger im Rentenalter ist. Und die dann jetzt aber hier, ich hatte mal so gefragt, so jetzt nach den ersten Wochen, ob sie überall klarkommt, ob alles cool ist und so, ne? Also vor allen Dingen mit den Practice-Sessions, den Online-Gruppenstunden und so. Mhm. Und sie schrieb dann, ja, und das gefällt mir total gut im Unterricht. Besonders schön ist, dass ich alles in Ruhe nochmal nachempfinden und nachüben kann. So, ne? Und da weiß ich, dass definitiv am Anfang auch erstmal dieses Ding war, ich soll das in der Gruppe machen und online und ich weiß nicht so, ne? Und dann, also im Zweifelsfall, wenn du auch in irgendeiner Banddiskussion, in welchem dieser Bereiche auch immer, jetzt merkst, okay, mein Gegenüber hatte auch einen Punkt, so, ne? Und das ist zwar eigentlich, entspricht jetzt gerade nicht meiner Philosophie, ja, dann einfach vielleicht mal offen sein und ausprobieren und dann halt wirklich zu sagen, ja, weißt du was, lass uns immer hier kleinere Sachen machen wir dann eben noch mit unseren normalen Monitoren und sobald wir hier die Stadtfestklamotte oder wenn wir irgendwo viel schleppen müssten, weit weg, was weiß ich, dann machen wir halt in ihr oder wie auch immer, ne? Also wenn es überhaupt, ja, vielleicht macht es sich immer Sinn, zweigleisig zu fahren und sich lieber für eins zu entscheiden, aber ja, ne, also erstmal offen sein wollte ich generell teasern offen. Quasi.
Ja. Offen sein, okay, ja gut. Ich wäre jetzt auch offen für ein Frühstück und würde damit quasi die Messe für heute schließen. Oder hast du noch was du unbedingt loswerden wolltest?
Nee, genau. Cool. Also stürzt euch ins nächste Forum und auf in den Krieg, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht, sondern eher, genau, versucht die ganze Sache immer mit dem Augenzwinkern zu sehen und dir deinen Teil auch manchmal vielleicht einfach nur zu denken. Never feed the troll, oder wie sagt man?
Ja, don't feed the troll.
Genau, ja. Okay, gut, dann war's das für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, du hast für deinen musikalischen Weg mitnehmen konntest, dann abonniere uns doch, gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingspodcast-Plattform und erzähl gern anderen Musikern und Musikerinnen von uns. Und wer uns mit einem kleinen kreativen Kaffee im Monat unterstützen will, kann das auf patreon.com/hauptsachegroovt tun. Danke an alle, die das tun. Und ja, bis zum nächsten Mal. Diskutiert ja freudig Weniger. Und
ja, Hauptsache groovt. Feed the Troll, das müsste eigentlich die Headline sein hier.